Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Je älter ich geworden bin, umso bessere Rollen habe ich. Vielleicht, weil ich früher zu blöd war oder zu hübsch oder zu irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Die Rollen sind viel besser, die Geschichten sind besser. Mein Leben ist viel interessanter, viel reicher geworden.
Hannelore Elsner über ihr Kino-Comeback im Alter. Eine große, prägende Schauspielerin des deutschen Films ist von uns gegangen. Darin waren sich diese Woche alle Kommentatoren einig. Auch wir würdigen Hannelore Elsner in dieser Sendung. Aber davor ist es mal wieder Zeit für Billy Wilders Formel für einen perfekten Liebesfilm. Boy meets Girl.
Das ist Lenz. Montagmorgen. Genießt den Berliner Sommer.
Und das ist Ira.
Wir haben uns in einer lauen Sommernacht kennengelernt.
Sitzt du nicht ein bisschen zu dicht am Feuer? Deine Sonnenbrille schmilzt.
Es war so romantisch.
Ja, so romantisch. Das Regiepaar Emma Rosa Simon und Robert Bohrer wagen sich mit Liebesfilm auf ein Terrain, das vor allem Woody Allen bespielt. Wie ihnen das gelungen ist, das hören Sie gleich. Liebesfilm. So dann der doch recht simple Titel des Abschlussfilms von Emma Rosa Simon und Robert Bohrer, Absolventen der Deutschen Film- und Fernsehakademie in Berlin. Aber simpel ist die Liebe eben nie und schon gar nicht die zwischen dem lässigen Lenz und der schnellen, taffen Ira. Er ist jünger, sie etwas älter. Eine recht wilde Liebe. Alles ist noch am Anfang locker, alles ist gut, bis dann diese Frage im Raum steht.
Ich hätte alles für Ira getan. Und dann stellt sie mir diese Frage.
Ist eigentlich Kinder?
Eine Scheißfrage.
Hättest du lieber Drillinge oder ein behindertes Kind?
Meine Güte, ich hab doch nur gefragt.
Liebesfilm ist Generationenporträt, Milieustudie, Berlinfilm, Zeitkapsel und vor allem, er ist sehr, sehr lustig. Ein sehr smarter, zeitgenössischer Humor, den man so im deutschen Film sehr vermisst. Wie der Film entstanden ist und was er mit dem Privatleben der Regisseure zu tun hat, habe ich Emma Rosa Simon und Robert Bohrer vor der Sendung gefragt und wollte erst einmal von den beiden wissen, wie sie denn den Hauptkonflikt des Films beschreiben würden.
Ja, also das Alter bestimmt. Ne? Sie ist ein paar Jahre älter als er. Wir wollten eigentlich nicht, dass das jetzt der einzige Konflikt ist. Es führt natürlich dazu, dass es so ein paar Komplikationen gibt. Weil sie dann mit Anfang 40 irgendwann ein Kind haben möchte und er mit Anfang 30 davon natürlich nichts wissen möchte. Gleichzeitig wollten wir aber jetzt keinen Film machen, der sich nur über dieses alte Frau, junger Mann, dass sich das nur darauf bezieht. Das ist so, glaube ich, der Grundkonflikt, der das Ganze ein bisschen am Laufen hält, klar.
Nur der aber auch sehr klein ist. Also die,
ja, richtig.
Der Altersunterschied beträgt ja vielleicht 4-5 Jahre, was im umgekehrten Fall, wenn der Mann ein bisschen älter wäre, überhaupt kein Thema wäre. Und so wird es plötzlich zum Thema. Da ist halt dieser kleine Unterschied einfach, wird zum Riesending, weil wenn er sagt, ich will jetzt keine Kinder, sagt er, ich will mit dir keine Kinder. Und so entsteht halt eine ganz andere Problematik, die man natürlich dann als Frau in dem Fall viel persönlicher nehmen kann und muss.
Aber das war schon das Bild, das Sie dann hatten, als Sie sich ans Drehbuch gesetzt haben. Ne? Und von dort aus haben Sie dann die Geschichte konstruiert. Vielleicht können Sie erzählen, wie Sie dann aus dieser Ausgangslage den Liebesfilm gemacht haben oder geschrieben haben.
Also es war ja relativ schnell klar, dass es eine Komödie sein soll, aber auch nicht, keine Schenkelklopfer, aber sich dann trotzdem an einer sehr simplen, sehr alltäglichen Problematik aufhängen muss, die viele Paare haben und wahrscheinlich insbesondere viele Paare in Berlin haben. Und es ist sehr leicht in Berlin so daher zu leben und dann immer festzustellen, oh, ich bin jetzt fast 40, was habe ich eigentlich geschafft? Nix, hatte ich viel Spaß? Ja, was mache ich jetzt damit? und das ist halt so ein bisschen das Grundthema, was halt eben kein Riesenproblem ist, aber trotzdem dazu führt, dass man sich dann irgendwie damit auseinandersetzen muss.
Und jetzt, wir ja auch. Ja genau, sie jetzt nicht zu viel verraten, glaube ich, dass wir überhaupt auf die Grundannahme überhaupt erst kamen, weil es eben auch unsere Konstellation war. Du bist älter als ich und als wir das erste Mal über Kinder sprachen, sagtest du, ja, was ist denn jetzt? Ich habe ja selber auch keine Lust, aber du musst schon mich auch ein bisschen überzeugen. Und ich habe gesagt, warum denn? Und da war ich dann ganz schnell irgendwie dabei, was mein Vater immer gesagt hat, der sehr spät Kinder bekommen hat. Also mein Vater war Mitte 50, als er mich gezeugt hat. Und er hat gesagt, Robby, lass dir Zeit, du kannst doch Kinder kriegen. Picasso hat noch mit 80 Kinder bekommen. So. Und ich glaube, so, weil wir konnten dann einfach da viel aus unserem Alltag abgucken. Ja.
Ist das dann das Schreiben des Drehbuches, wenn es schon so zumindest autobiografisch grundiert ist, eine Art ja, Reflexion für Sie gewesen, dieser Prozess? Therapeutisch? Wie muss man sich das vorstellen? Das klingt ja so ein bisschen durch.
Ist das therapeutisch gewesen? Sind wir jetzt schlauer? Also können wir uns jetzt unseren Film angucken und sagen, jetzt verstehe ich das endlich?
Ich glaube, das war schon durchtherapiert oder durchdekliniert, als wir angefangen haben zu schreiben, weil unsere Tochter war ja schon da.
Na, du warst schwanger als...
Ja, ich war schwanger, als wir angefangen haben zu schreiben, aber schwanger ist ja auch schon ein Zustand, wo man weiß, wo die Reise hingeht, ja. So halbwegs. Deswegen war das eigentlich kein akutes Thema mehr und ich glaube, das ist auch gut so, weil vielleicht hätten wir den Witz gar nicht so reinbekommen, wenn das noch
Es wäre ein Drama
Problem
geworden.
Genau.
Ja.
Es konnte nur zur Komödie werden, weil unsere Tochter schon on the way war.
Ja, richtig.
Über den Humor möchte ich noch sprechen, aber was mir davor noch sehr wichtig war, wenn man Lenz und Ira folgt durch die Art und Weise, wie sie sich annähern und immer wieder auch abstoßen, dass das zwei Menschen sind, die alles recht im Affekt austragen und selbst wenn ihn dann konfrontiert mit dem, ich will Kinder, was ist jetzt, ist das ein sehr seltsamer Moment erstmal für so eine vielleicht wichtige Frage, wo man sagt, lass uns mal reden und so weiter. Das sind Leute, die auch sehr impulsiv sind und ich hatte das Gefühl, da ist keine Ruhe. Warum war Ihnen das wichtig, dass die beiden sich quasi in so einer, ja, seltsamen, affektierten Art und Weise immer wieder quasi aneinander geraten und wieder abstoßen?
Ich glaube, das ist doch auch einfach brauchbarer für einen Film. Ja, also Kontemplation lässt sich im Film immer so schlecht darstellen. Das sind dann immer so langweilige Montagesequenzen, wo irgendjemand sitzt, sich am Kopf kratzt an Musik und er schaut irgendwie in die Blätter und dann kommt ihm eine Idee. Also das ist so sehr schöner, wenn die auch ein bisschen doof sind. Ja.
Die Prämisse war ja auch ein bisschen, Ira ist grundsätzlich etwas zu schnell und Lenz ist grundsätzlich etwas zu langsam.
Ja,
und
genau.
Da beißt sich das halt immer wieder. Und deswegen ist Ira mit ihrer Frage, also willst du Kinder und vor allem in diesem Ort, in der Autowaschanlage, auch ein bisschen deplatziert. Und
ein wenig.
Aber die Zeit, die es für Lenz braucht, sich überhaupt wirklich dazu zu äußern, außer das initiale ist mir zu früh, ist dann auch sehr, sehr lang.
Ich meine, Sie konfrontieren Lenz ja auch mit unterschiedlichen Männerbildern. Das ist ja auch wirklich das Spannende, dass Lenz quasi in seiner eigenen Art, keine Ahnung, ob das jetzt Projektionen sind oder Geister, auf jeden Fall sind das sehr reale oder zumindest zum Teil real gewesene Männerfiguren. Ein Mujahedin, ein Navy SEAL, der Kapitän der Costa Concordia. Was ist das für eine Idee? Sind das Geister? Sind das Projektionen? Sie kommen ja wirklich. Sie reden ihm auch unterschiedliche Sachen ein.
Ich war damals sehr verliebt in Tony Soprano von den Sopranos, ja? Also ein Mafia-Boss, weil man so spürt, dass seine Zeit vorbei ist und er selber spürt es auch. Und diese ganzen Männerfiguren, die wir jetzt in unserem Film haben, Soldaten, also lauter Krieger, Kämpfer und dann eben auch so ein Macho-Kapitän zum Beispiel, das sind alles so Figuren, deren Zeit einfach hoffentlich ja auch vorbei ist. Und gleichzeitig ist es ja auch irgendwie schade. Ja? Also es ist nicht wirklich schade, eigentlich ist es gut, dass es vorbei ist. Aber diese Figuren, die haben so eine schöne Tragik, ja. Und die wo kommen die bei ihm her? Ich weiß es nicht. Möglicherweise auch, dass weil sein Vater so alt ist und er mit einem Männerbild groß geworden ist, eben so ein Männerbild groß geworden ist. Und ich glaube, er sagt da nochmal Tschüss sozusagen zu diesen alten Männerbildern. Also so richtig, weißt du, die quatschen ja auf ihn ein und sagen, hey, die Frauen musst du so und so behandeln und dieser ganze Macho-Scheiß. Und das kommt ja trotzdem nicht bei ihm an. Er ist ja eigentlich auch schon weiter. Ja, also das sind so die Geister aus der Tiefe, die nochmal an ihm zerren.
Wie wichtig war Ihnen eigentlich eine Milieubeschreibung? Weil neben der Humorik und neben der sehr eigentümlichen Art und Weise, sich dieser Beziehung zu nähern, ist es ja auch ein Berlin-Film. Und ich meine, es ist ein Berlin-Kreuzberg-Film, wenn wir noch konkreter sein wollen. Kreuzberg vor allem mit all seinen Gentrifizierungserscheinungen. Mussten Sie da lange nach diesen Bildern suchen, nach den Rollkoffer-Asiaten und den aggressiven Müttern?
Überhaupt nicht. Das Milieu ist quasi en passant entstanden. Wir haben zu Hause gedreht, wir haben vor unserer Haustür gedreht, wir haben im Görlitzer Park gedreht, wo wir halt jeden Morgen durchlaufen. Das heißt, das war relativ einfach zu sagen, okay, und jetzt kommen ganz viele Rollkoffertouristen und jetzt sagt der Typ mit dem St. Pauli-T-Shirt was über Lenz und über Touristen. Das lief von alleine quasi. Das war irgendwie klar.
Wir haben es natürlich ein bisschen überspitzt. Ne? Gleichzeitig gibt es diese Rollkoffertouristen natürlich. Und es gibt auch die genervten Mamis, gibt's alles. Wir haben, ich glaube, ist es ein Film über eine Milieubeschreibung? Natürlich. Gleichzeitig habe ich auch den Eindruck, dass der Film jetzt schon Zeitdokument und kein aktueller Film mehr ist, was sowohl gut wie auch schlecht ist, finde ich, weil die Stadt verändert sich halt so rasant, dass Kreuzberg, wie da beschrieben, halt ein Ort, an dem man wirklich komplett in den Tag hineinleben kann, das ist heute nicht mehr so. Ja, das ist, wir beschreiben ja da, die Filmhandlung setzt ein am 2. Mai 2011, also tatsächlich die Nacht, in der Osama Bin Laden erschossen wurde, wo wir uns tatsächlich auch näher gekommen sind zum ersten Mal. Und 2011 sah das wirklich noch anders aus. Ja. Ja, da konnte man Sommer, da waren die Mieten noch nicht so hoch, da war noch einfach noch mehr Platz. Und heute könnte man den Film, heute würde das nicht mehr so stattfinden. Aber es ist eben, glaube ich, hoffentlich, also es ist ein Kommentar, es ist eine Beschreibung dessen und ich hoffe aber, dass es eben so beiläufig erzählt wird. Ja? Und trotzdem fällt es ja auf. Das freut, also das, dann ist es hoffentlich aufgegangen.
Ja, ja, genau. Diese, vor allem diese Geschwindigkeit, dass man das heute wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr so zeigen könnte. Ja. Beziehungsweise erschwerter. Man müsste es inszenieren, man kann ja alles
inszenieren. Ach so, dann inszeniert ist das ja.
Ja, ja. Boykoffer Touristen. Ja, ja, ist schon klar. Also, und trotzdem wären diese Bilder wahrscheinlich hätten eine andere Resonanz. Die würden auf einen anderen Boden treffen.
Ja, genau.
Es ist ja vor allem lustig und es sagt sich so leicht, aber Humor und das deutsche Kino, das ist jetzt keine Liebesbeziehung zurzeit. Und ja, da bräuchte es einen Liebesfilm. Und was ich spannend fand, es ist ja nicht nur visuell, wir haben von den Rollkoffer-Asiaten gesprochen, es ist ja nur ein kleiner Teil.
Rollkoffer-Asiaten. Verschiedener Begriff schon.
Es ist ja auch auf der Dialogebene sind ganz viele tolle Sprüche. Ich habe schon ein bisschen rausgehört, dass sie auch aus dem Leben gefischt sind. Und trotzdem, ich weiß, es ist schwer darüber zu sprechen, wie man Humor erschafft. Aber wie sind Sie da rangegangen? Sie haben schon gesagt, Sie wollten, dass es lustig wird. Aber wie haben Sie das quasi nochmal gegengecheckt, dass es denn auch für Sie dann zumindest lustig war?
Wir haben uns gegenseitig die Szenen gemailt. Also ich lag dann tatsächlich noch im Wochenbett mit unserer Tochter und habe im großen Bett gestillt und geschrieben. Und Robert saß unten und hat geschrieben. Und wenn eine Szene halbwegs fertig war, haben wir die uns geschickt. Und ich habe dann auf Roberts Reaktion gewartet und vice versa. Und wenn der andere meinte, finde ich lustig, dann war man schon zu zweit.
Also ich will jetzt auch nicht zu großkotzig klingen, aber die Hauptsache ist, dass man es selber lustig findet. Und das muss man auch bewahren. Man ist so vielen Einflüssen ausgesetzt und so vielen Meinungen, so vielen Kommentaren. Und ja, finde ich aber nicht lustig und so weiter. Und das einzige Werkzeug, das einzige, was einem ja wirklich bleibt, ist der eigene Geschmack, der eigene Humor. Man muss das selber mögen.
Wie steht es eigentlich mit filmischen, Vorbilder ist immer so ein schwieriges Wort, merke ich bei Gesprächen mit Regisseuren, weil man will nicht als Epigone gelten, als jemand etwas nachmacht. Aber gerade das ist ja schon etwas, also gerade so sagen wir mal, der Rhythmus und der Ton ihres Films ist etwas, was ich aus dem deutschen Film ehrlich gesagt zurzeit gar nicht kenne. Natürlich fällt ein großer Name einem da sofort in den Kopf, aber es ist
was, jetzt, bitte?
Woody Allen kommt einem natürlich in den Kopf. Sie reißen die Arme in die Hose. Also es ist schon so einer, der irgendwie ich will nicht sagen mitgeschrieben hat, aber er war irgendwann dann doch schon da.
Wir haben Annie Hall, glaube ich, zehnmal geguckt.
Ja. Und Annie Hall ist wirklich
ein... Und die Schrift geklaut.
Ja, wir haben die Schrift geklaut. Wir sind, Annie Hall ist ein so... Das ist ein beinahe perfekter Film. Und der Humor, dieses...
Und trotzdem eigenartig. Ja. Also auch, dass er plötzlich in die Kamera guckt und direkt einen anspricht und diese Bilder aus der Vergangenheit, diese Pausen.
Ja.
Und deswegen auch die Entscheidung, eben diese Figuren, die aus dem aufkommen, den Skettino und so weiter, eben nicht anders zu inszenieren, irgendwie dann abgefahrenes Licht zu machen oder irgendwas Fantastisches draus zu machen, sondern dann steht er halt da ganz selbstverständlich und quatscht mit Lenz. Und das war auf jeden Fall, weil wir gesehen haben, dass es bei Annie Hall gut funktioniert, haben wir auch gedacht. Weil es gibt immer wieder Gespräche und es kam immer wieder die Frage, wie taucht denn jetzt der Capitano auf? Nein, der steht da.
Halt da.
Seid ihr euch da sicher? Und sagt, ja, so machen wir das. Sehr
gut. Ist halt da, ne? Und Woody Allen ist noch x-mal radikaler, ja? Dann gibt es irgendwie einen Rückblick in Annie Hall in seine Kindheit.
Ja.
Und dann ist der junge Woody Allen ist einfach ein Bengel, der überhaupt nicht aussieht wie er, aber einfach die gleiche Brille anhat. Fertig, ja? Und halt redet wie er, ne? Genauso, als wäre er halt nicht 10 Jahre alt. Und das ist so einfach und macht es eben, es ist albern, aber eben wunderbar albern. Und Albernheit ist, das muss man sich auch trauen, das ist halt toll, finde ich.
Aber jetzt sehen wir uns erstmal Ihren Film an, Liebesfilm. Ab Donnerstag kommt er in die Kinos. Die beiden Regisseure waren meine Gäste, Emma-Rosa Simon und Robert Bora. Vielen Dank für den Besuch und vielen Dank für den Film.
Vielen Dank.
Vorgespult, die Filme der Woche.
Im Vorgespult geht es heute um einen tropischen Film noir, ein böses iranisches Zeitporträt und ein melancholisches Familiendrama mit Catherine Deneuve. Christian Berndt über 3 Kinoneustarts der nächsten Woche.
Dieses Mal haben wir ihn, Kleiner.
Es war wieder nichts. Baker versucht seit Ewigkeiten, diesen Riesenfisch zu fangen, vergeblich. Eigentlich fährt Baker Touristen zum Hochseefischen, aber seine Obsession geht vor, auch wenn es den Lohn kostet. Matthew McConaughey spielt den Helden des amerikanischen Thrillers im Netz der Versuchung als coolen Loner, der stoisch seinem Weg folgt. Irgendwann hat es ihn auf diese Tropeninsel verschlagen, wo ihn seine Geliebte aushält.
Baker Dill, du bist nichts weiter als ein Stricher.
Ja, einer, dem das Wasser bis zum Hals steht.
Trotzdem kommt Baker durch den Alltag, bis seine Ex-Frau Karen, gespielt von Anne Hathaway, mit der er einen Sohn hat, auftaucht. Sie hat einen reichen Typen geheiratet, der sich als brutales Schwein erwiesen hat. Karen macht Baker ein Angebot.
Ich möchte, dass du ihn ins Meer wirfst als Futter für die Haie. Dafür gebe ich dir 10 Millionen Dollar.
Der britische Regisseur und Drehbuchautor raffinierter Krimistoffe, Stephen Knight, inszeniert im Netz der Versuchung in einer reizvoll künstlichen Film-Noir-Atmosphäre. Und Baker ist als seelisch versehrter Kriegsveteran eine klassische Hardboiled-Krimi-Figur, die in eine mysteriöse Geschichte verstrickt wird. Die surreale Begegnung mit einem geheimnisvollen Fremden lässt Baker schließlich an der Realität zweifeln und der Tropenkrimi entwickelt sich nach Truman-Show-Art zum Verwirrspiel um Realität und Illusion. Was ansprechend beginnt, wird aber nach der grotesk hanebüchenden Auflösung und einer Wendung zur Familienschnulze irgendwann langweilig. Wäre der Film ironische Parodie, würde das Konzept vielleicht aufgehen, aber weil am Ende alles doch recht ernst gemeint ist, bleibt im Netz der Versuchung am Schluss eine windschiefe Fehlkonstruktion. Auch der Held des iranischen Filmdramas A Man of Integrity lebt vom Fischen. Nach den Schikanen ist der regimekritische Reza mit seiner Frau Hadis und dem kleinen Sohn aufs Land gezogen und züchtet Goldfische. Doch ein lokaler Unternehmer, der sämtliche Autoritäten der Umgebung schmiert, will an sein Land. Reza widersetzt sich mit fatalen Folgen. Krähen fallen über die vergifteten Goldfische im Teich her, ein gespenstisches Bild. Der Film beginnt wie ein Western, ein Farmer sieht sich bedroht von feindlichen Mächten. Der iranische Regisseur Mohammad Rasulov malt in tristen, aber in ihrer Klarheit überwältigend schönen Bildern ein Porträt seiner Heimat, das in seiner Unerbittlichkeit an die Filme des russischen Regisseurs Andrei Zwiagentsev erinnert. Rasulov führt damit ein verdorbenes System vor, zeigt aber empathisch den Anpassungsdruck auf die Menschen. Hadis wirft Reza vor, dass sein männlicher Stolz die Familie ins Unglück treibe. Das Erstaunliche an Filmen wie dem in Cannes ausgezeichneten A Man of Integrity ist, dass sie weiterhin im Iran entstehen, auch wenn sie dort nicht zu sehen sind. Über Rasulov schwebt die Drohung einer Gefängnisstrafe. Trotzdem ist er aus Deutschland in den Iran zurückgekehrt, um dort zu drehen. Wie sein Filmheld weigert er sich, den Mund zu halten. Für das Kino ist das ein Segen.
Adieu, meine Lieben. Für euch beginnt ein neues Leben.
Madame Claire, gespielt von Catherine Deneuve, verabschiedet sich von ihren Sachen. Sie hatte im Schlaf die Vision, dass sie nächste Nacht sterben wird. Kurzerhand entschließt sie sich, alles Inventar ihres Landschlosses zu verscherbeln. Entsetzt ruft eine Bekannte Claires Tochter Marie, gespielt von Deneuves echter Tochter Chiara Mastroianni, an. Und Marie kehrt nach 20 Jahren zum ersten Mal in ihre Heimat zurück. Der Empfang ist frostig.
Und? Was führt dich plötzlich zu mir?
Ich bin all die Jahre sehr gut ohne dich ausgekommen.
Oh, vielen Dank.
Die französische Regisseurin Julie Bertuccelli blättert in ihrer Romanverfilmung Der Flohmarkt von Madame Claire ein bitteres Familiendrama auf. In Rückblenden erschließt sich nach und nach die traumatische Vergangenheit, die mit der Gegenwart auf verwunschene Weise verschwimmt. Die Erinnerung wirkt dabei auf zauberhafte Weise trügerisch und wie Catherine Deneuve, die man erstmals im Kino mit weißem Haar erlebt, als altersverwirrte Claire zwischen resoluter Bestimmtheit und kindlichem Trotz wechselt, ist herzzerreißend. Leider verliert die Geschichte im Wechsel der Zeitebenen ihren Fokus, vieles bleibt Episode. Zu sehr verlässt sich der Film auf den Reiz des musealen Schauplatzes, statt sich auf die Interaktion seiner Heldinnen zu konzentrieren.
Der Flohmarkt der Madame Claire, A Man of Integrity und im Netz der Versuchung. Drei Kinoneustarts der kommenden Woche, traditionell schon vorgestellt von Christian Bernd. Und jetzt ist es Zeit bei uns für einen kleinen Hinweis. So klingt es dann wieder am 23. Mai in Berlin, wenn die Civis Medienstiftung den Civis Medienpreis verleiht. Projekte und Arbeiten in den Bereichen Rundfunk und Fernsehen werden dann ausgezeichnet. Vor allem Arbeiten, die sich insbesondere mit dem Thema Integration befassen. Das gilt auch für den Civis Kinopreis, der in Kooperation mit uns, dem Deutschlandradio, verliehen wird. Der Kinopreis ist ein reiner Publikumspreis, das heißt, Sie allein entscheiden, welcher der 5 nominierten Filme den Preis bekommt. Und die Nominierten sind dieses Jahr zum Beispiel der französische Erfolgshit Monsieur Claude II von Philippe de Chauveron.
Die Ankunft am Flughafen in Tel Aviv werde ich nie vergessen. 4 ganze Stunden Leibesvisitation. Ich dachte schon, die beschneiden mich. Das schockiert dich doch nicht, Davi.
Ich bin ab sofort gegen politische Korrektheit.
Einmal Arschkriecher, immer Arschkriecher.
Und auch Sönke Wortmanns Ensemble-Komödie Der Vorname ist nominiert.
Habt ihr schon einen Namen?
Ratet.
Max?
Nee, das ist zu häufig.
Luca?
Nein. Donald.
Fängt mit A.
Alexander.
Kalt.
Andreas.
Origineller.
Asterix.
Arthur.
Abraham.
Attila.
Dann sag's halt.
Adolf.
Neben den Komödien sind auch ernstere Stoffe dabei, wie zum Beispiel das Drama Trafikant aus Österreich von Nikolaus Leitner oder das historische Sportdrama Trautmann von Markus H. Rosenmüller.
Trautmann, du spielst Fußball und du bleibst schön still, stumm. Okay, Jungs, hört mal. Das ist Bert aus Bradford. Wir probieren ihn heute mal im Tor aus.
Was ist mit Bert aus Bradfords Hals?
Er hat da oben eine Kriegsverletzung. Der Arme kann kaum sprechen.
Du bist völlig verrückt. Das ist ein verdammter Deutscher.
Und last but not least kandidiert auch Florian Henkel von Donnersmarck mit Werk ohne Auto um den Preis.
Sieh nicht weg. Nie wegsehen, Kurt. Alles, was wahr ist, ist schön.
Bis zum 3.5. können Sie online abstimmen und vielleicht sogar eine Reise nach Berlin zur Verleihung dann am 23. Mai gewinnen. Wenn Ihnen das jetzt alles mit den Filmtiteln zu schnell ging und auch mit der Abfolge und wo Sie abstimmen können, keine Sorge, wir haben alles nochmal für Sie zusammengetragen auf deutschlandfunkkultur.de. Mit uns geht es weiter nach den 15 Uhr Nachrichten, dann mit einem Vorabblick auf einen anderen Preis, der nächste Woche schon verliehen wird, den Deutschen Filmpreis.
Ich habe mir eingeredet, dass das einfach drei dumme Jungs sind, die zu viele Drogen geworfen haben. Ja. Und ich habe mir vorgestellt, dass er von seinem schlechten Gewissen zerfressen wird und dass er mir meterlange Entschuldigungsbriefe schreibt, die er aber nicht abschicken kann, weil er gar nicht weiß, wo ich wohne.
Die großartige Luise Heyer spielt in Sven Tadikens neuestem Spielfilm Das schönste Paar eine Frau, deren Beziehung an den Folgen einer Vergewaltigung zu zerbrechen droht. Dafür könnte sie nächste Woche den Deutschen Filmpreis als beste Schauspielerin bekommen. Gleich erfahren Sie mehr über den Film. Der Regisseur Sven Tadiken arbeitet sich in seinen Spielfilmen seit Jahren schon an unterschiedlichen Paarbeziehungen ab. Egal ob in Emmas Glück Jürgen Vogel mit Jördis Triebel aneinander geraten oder in Gleißendes Glück Martina Gedeck und Ulrich Tukur sich in eine SM-Beziehung begeben. Immer sind es Grenzsituationen für die Paare. Das gleiche gilt für das Lehrerpaar Liv und Malte in Tadikens aktuellem Spielfilm Das schönste Paar.
Irgendwann steht man vor der Entscheidung, ob man sich sein Leben versauen lässt von seinen Ängsten und Vorwürfen, weil man irgendwie drei Arschlöchern begegnet ist. Oder ob man es einfach mal wegpackt.
Liv, du musst da nichts zu sagen.
Ja, aber es ist doch total verrückt. Ich meine, egal wen du fragst, fast jeder entschuldigt sich dafür, dass er überfallen wurde.
Liv und Malte werden im Urlaub überfallen, sie vergewaltigt und langsam kommen beide nach dem Trauma zurück ins Leben. Bis Malte eines Tages dem Vergewaltiger begegnet. Konfrontiert mit seinen Rachegefühlen wird die Beziehung der beiden auf die Probe gestellt. Der Film kommt Donnerstag in unsere Kinos und vor der Sendung konnte ich mit Sven Tadiken sprechen und wollte von ihm wissen, was die Ausgangsidee für Das schönste Paar war.
Ja, das werde ich tatsächlich, glaube ich, bei fast jedem Screening werde ich gefragt, wie kam ich auf so eine Idee? Und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich bis heute die richtige Antwort dafür gefunden habe. So, ich glaube, mir geht es ein bisschen so, ich meine, Ideen hat man viele. Die Frage ist, warum bleibt man bei einer? Oder warum hat man das Gefühl, die ist jetzt wirklich wertvoll oder gut oder einfach spannend? Und das war beim schönsten Paar so, dass ich halt, klar, einerseits die Grundprämisse, die ist erstmal erschreckend sozusagen. Ein junges Lehrerpaar ist im Urlaub, wird überfallen von drei 18-, 19-jährigen Jungs. Und genau, es kommt dann sogar zu einem sexuellen Übergriff, den er nicht verhindern kann. Und dann aber hatte ich gleich am Anfang die Idee, ich möchte eigentlich gar nicht erzählen, wie kommt es jetzt zu sowas. Ich möchte dann zwei Jahre weiterspringen und dann nach diesem, ich sag mal, Prolog möchte ich den Film neu anfangen lassen und möchte dann die Geschichte eines Paares erzählen, was sagt so, okay, da sind wir jetzt mal wirklich durch die Hölle gegangen, aber wir machen jetzt mal weiter. Wir gehen mal zur Therapie. Wir glauben daran, dass wir wieder eine Lockerheit in unserer Beziehung bekommen, dass diese ganzen Scham-Schuldgefühle sich legen werden, dass wir auch, genau, dass auch unsere Sexualität wieder leben wird. Und dann gibt es eben diesen Moment, wo er rein zufällig einen der Täter wieder in der Stadt trifft und halt so ein Drama-Thriller beginnt. Einmal, wie geht's den beiden? Werden die es wirklich schaffen, wieder ein unversehrtes, glückliches Paar zu sein? Und was machen sie jetzt mit dieser Situation, dass sie die Chance hätten, was zu tun? Sei es zur Justiz zu gehen oder sei es selbst was zu machen. Und genau, also das ist einfach ein Drama-Thriller so geworden.
Aber ja auch ein Film letztendlich über die Frage der Rache und der Wiedergutmachung. Also ich glaube, in dem Moment, wo er einen der Täter sieht, wird das Thema Rache für ihn, glaube ich, sehr, ja, präsent.
Absolut. Ich glaube, dass wir Menschen halt eben so ein so einen Impuls nach Ausgleich, nach Vergeltung in uns haben. So, ich glaube auch das ganze Genre Thriller, ich meine, das schönste Paar ist jetzt nicht primär ein Thriller, würde ich sagen. Das ist mehr ein liebevolles Drama eben mit so einem Thriller, der da drunter kocht. Aber ich glaube, dieses ganze Genre Thriller nährt quasi davon, dass man eben sich nach Ausgleich sehnt. Dass man denkt, das kann doch so nicht stehen bleiben. Da muss doch jetzt irgendwie was passieren. So. Gleichzeitig, ich meine, das kann ich ja schon mal sagen, oder genau, also gleichzeitig, also wenn man mich persönlich fragt, ich glaube nicht, dass Rache wirklich erlösend ist. Also es gibt ja im Western so einen schönen Spruch, when you go for revenge, you gotta dig two graves. Also, wenn man nach Rache aussieht, dann sollte man sein eigenes Grab mitschaufeln. Oder anders gesagt, ich glaube, dass Rache nur in der Vorstellung süß ist oder vielleicht sogar in dem Moment, wo man es tut, aber dass es auf lange Sicht gar nicht was Erlösendes hat, gar nicht unbedingt, weil man sich jetzt wieder die Hände schmutzig macht, sondern weil man immer noch verstrickt ist in dem, was einem so wehgetan hat.
Hm.
So.
Und ich meine, bei ihren beiden Hauptfiguren sehr interessant, dass sie beide in dem Moment, wo sie dann quasi wieder mit den Folgen dieser Tat viel direkter konfrontiert werden, wenn der Täter plötzlich da ist, sehr instinktiv handeln. Also ich hatte das Gefühl, obwohl da so eine gewisse Rationalisierung durch die Therapie eingesetzt ist, am Ende kommen dann Instinkte raus. Und das ist ganz spannend, wie dann beide anders agieren. Aber ich wollte erst mal fragen, dieses instinktive Handeln, das war beim Schreiben des Drehbuchs wahrscheinlich sehr wichtig für Sie, dass diese Figuren dann auch ausbrechen.
Ja, das stimmt, das ist interessant. Da habe ich wenig oder lange nicht mehr drüber nachgedacht. Aber das sind so die zwei Pole in dem Film. Das ist eben einerseits, ist es ja auch ein Lehrerpärchen, die sind sehr reflektiert, das war mir auch wichtig. Und ich fand es eben auch berührend, so ein Paar zu sehen, die eben quasi mit voller Geisteskraft sagt, so okay, uns ist Scheiße passiert und wir werden weiterleben und wir werden gucken, wo das Glück ist. So, das fand ich berührend. Und gleichzeitig auf der anderen Seite aber eben auch diese Instinkte, diese Sehnsucht nach einer Vergeltung, beziehungsweise, ich meine, wenn man es auf die Figuren sieht, also bei ihr eine Sehnsucht nach wieder, nach Freiheit, nach einer Lockerheit in der Beziehung, nach einer unversehrten Sexualität. Auf seiner Seite auch, das ist ja auch so ein, ich denke, man kann es fast eine archaische Urangst nennen, habe ich die Liebe meiner Freundin noch verdient, obwohl ich sie nicht beschützen konnte. Hm. So, das ist ja eigentlich auch so, genau so was Archaisches, wo bei ihm dann so auf einmal so Schuldkomplexe wachsen, obwohl er gar nichts falsch gemacht hat. So, ja. Und wo vielleicht auch bei ihr eine Erwartungshaltung wächst, obwohl da genau gar nichts falsch gemacht wurde. So, das ist, glaube ich, mit Thema des Films, dass er eben so eine Rationalität gegen so unsere blummernden Instinkte so prüft.
Aber schwingt darin auch nicht so ein bisschen so eine Reflexion der klassischen Rollenbilder mit? Ich meine, für ihn ist es ja auch so ein bisschen der Beschützerinstinkt hat versagt. Er hätte da wahrscheinlich durchgreifen sollen während der Vergewaltigung, während des Urlaubs. Und irgendwie fühlt er sich dann doch als schwacher Mann.
Ich glaube, das stimmt natürlich. Ich meine, ich habe jetzt nicht bewusst oder ich habe nicht das Gefühl, ich habe hier einen typischen Mann und eine typische Frau gezeichnet, weil ich einfach auch glaube, dass es so etwas nicht gibt. Und ach, weil mich eigentlich die Unterschiede zwischen Mann und Frau gar nicht so primär interessieren, aber natürlich sind sie da. Es gibt beim Schreiben manchmal einen ganz interessanten Effekt. Ich versuche eigentlich, wenn ich so die Geschichte skizziert habe, dann versuche ich mal die Geschlechterrollen umzudrehen. Und das ist ganz interessant, was dann passiert, weil manche Passagen, manche Momente werden interessanter, vieles bleibt gleich. Dann merke ich aber, wenn es interessanter wird, ist das auch irgendwie wieder eine Bestätigung davon, in was für Vorurteilen wir immer noch verstrickt sind. Also es ist ein komplexes Thema und es ist gar nicht unbedingt jetzt so mein Bereich. Aber klar, beim schönsten Paar bot es sich an, da so ein bisschen was zu bedienen. Also natürlich, genau, er ist ein bisschen verstrickt in dieser Schuldfrage. Bin ich noch ein ganzer Kerl und geht er dann auch 2 Jahre später, macht ein Boxtraining, ja. Und auch mit so einer Haltung, das wird mir nie wieder passieren. Ja. Und er wird auch im Laufe des Films, im Laufe der Geschichte, wird er auch mehrere Entscheidungen treffen, wo man denkt, Mensch, ob das jetzt wirklich vernünftig war, wo man, ich glaube, das neue Wort dafür ist Toxic Masculinity, ja, sozusagen, also wo er, glaube ich, aus diesem falschen Schamgefühl heraus oder aus dem Versuch heraus wieder ein ganzer Kerl zu sein, wirklich Schritte tut, die mehr Staub aufwirbeln werden als nötig.
Das schönste Paar, gleißendes Glück, Emmas Glück. Ich habe das Gefühl schon, dass Sie sich an Pärchenbeziehungen und Dynamiken abarbeiten. Was ist das, was Sie da anzieht? Oder woran arbeiten Sie das? Das ist jetzt so eine tiefenpsychologische Frage.
Das kann ich noch nicht wirklich beantworten. Bin mir auch gar nicht sicher, ob ich das sollte. Aber das stimmt natürlich, das stimmt schon. Also klar, auf der einen Seite hoffe ich, dass ich nicht mein Leben lang nur Beziehungsfilme machen werde. Auf der anderen Seite, warum nicht? Oder das scheint schon was zu sein, was mich was mich interessiert, was mich antreibt, wo ich, glaube ich, immer wieder was finde, so was man oder was ich weiter dann untersuchen oder beleuchten möchte oder genau, wo, glaube ich, auch vielleicht, ich weiß nicht, das klingt jetzt so ein bisschen kitschig, aber wo so eine Sehnsucht oder so ein Kampf um die Liebe mich dann doch auch immer wieder berührt. So. Also was, ich glaube, was sich häufig durchzieht durch die Filme, ist eben diese Frage, habe ich die Liebe meines Partners, meiner Partnerin noch verdient? Also im schönsten Paar ist es eben dieses Gefühl irgendwie, können wir noch zusammenbleiben, nachdem wirklich unsere Intimität so in Frage gestellt wurde, quasi bei Emmas Glück irgendwie, wenn man sich da die Figur des Autoverkäufers, den Jürgen Vogel damals gespielt hat, irgendwie anschaut, da ist es dann vielleicht, ja, ich bin Autoverkäufer, ich bin todkrank, ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Leben, habe ich das noch verdient, dass ich jemanden finden werde, wie die Schweinezüchterin Emma in dem Fall. So, ich glaube, das sind so vielleicht so Themen, die sich immer wieder finden.
Regisseur Sven Tadigen über seinen Spielfilm Das schönste Paar. Freitag wird in Berlin der große rote Teppich ausgerollt für das Who is Who der hiesigen Filmbranche. Mit der Verleihung der Lola wird dann der höchst dotierte deutsche Kulturpreis verliehen. Großer Favorit des Abends ist dann Andreas Dresens Gundermann. Gleich in 10 Kategorien ist der Film nominiert. Die Verleihung ist dann auch der erste große öffentliche Auftritt von Ulrich Matthes als neuem Präsidenten der Filmakademie. Anna Wollner hat ihn und andere Nominierte getroffen und sondiert für uns die Stimmungslage vor der Preisverleihung.
Die Filme der Kollegen sind schon toll, muss man sagen. Und das ist okay, wenn die gewinnen. Das war nicht immer so, dass ich das gesagt hätte. Aber in diesem Jahr gibt es echt gute Sachen. Das muss man sportlich nehmen.
Andreas Dresen stapelt tief im Vorfeld der Lola 2019, als würde er die Favoritenrolle von Gundermann nicht wahrhaben wollen. Ganze 10 Nominierungen hat die Geschichte des ostdeutschen Liedermachers und Stasi-Spitzels erhalten. Unter anderem bester Spielfilm, beste Regie, bestes Drehbuch und bester Hauptdarsteller Alexander Scheer. 5 Nominierungen gingen an Fatih Akins kontrovers diskutierten Serienmörderfilm Der goldene Handschuh. Weitere 5 an die Komödie 25 Kilometer von Markus Goller, in dem Lars Eidinger und Bjarne Mädel als ungleiches Brüderpaar einen Roadtrip durch Deutschland macht, auf dem Mofa. Und ebenfalls 5 Nominierungen an die Harpe-Kerkeling-Verfilmung Der Junge muss an die frische Luft von Caroline Link, der zudem auch als besucherstärkster Film ausgezeichnet wird. Andreas Dresen hat also durchaus recht, wenn er über die Qualität des nominierten Feldes sagt.
Der deutsche Film ist immer so gut oder so schlecht wie die Filme, die gerade so da sind. Ich finde, das ist eine ganz spannende Bandbreite irgendwie. Caroline hat ja nun das Kunststück hingekriegt, irgendwie einen Film mit Tiefgang zu machen, der trotzdem ein großes Publikum findet. Das muss man erstmal wuppen.
Und dann ist da noch Styx von Wolfgang Fischer mit einer überragenden Susanne Wolf in der Hauptrolle. Sie spielt in dem 6-fach nominierten Film eine Seglerin, die unfreiwillig zur Seenotretterin für Flüchtlinge wird. Ein hochbrisanter und zutiefst menschlicher Film, dessen Idee von der Wirklichkeit eingeholt wurde.
Die Grundidee des Films war eigentlich, einen Film über uns zu machen. Wir haben eine westliche Perspektive eingenommen und wir schauen, was passiert, wenn ich selber in so eine Situation gerate. Und für mich war es wichtig, die Frage aufzuwerfen, wer sind wir, wer wollen wir sein, wer müssen wir sein? Und das war elementar für den Film und natürlich einen Film über Migration zu machen, weil das Thema ist, was uns die nächsten Jahrzehnte verfolgen wird.
Mehr politische Filme, das fordert auch der neue Präsident der Deutschen Filmakademie, Ulrich Matthes, der Anfang des Jahres den Staffelstab von Iris Berben übernommen hat und in seiner Amtszeit neue Akzente setzen muss, und hofft, nicht nur die Kritik des Feuilletons am Vergabemechanismus, sondern auch die gespaltene Akademie ein wenig mit sich versöhnen zu können.
Das Klima ist so aufgeladen, dass in diesem Mikrokosmos der Filmakademie man irgendwie beweisen könnte, dass so unterschiedliche Interessen von so unterschiedlichen Generationen aus Ost und West, Mann, Frau und eben auch dieses große Thema der Blockbuster-Könige gegen den Arthouse-Film, dass man da eine größere Art der Neugier aufeinander, der Empathie füreinander, des Verständnisses füreinander, der Solidarität füreinander. Denn wir machen alle Berufe, die wir mit Freude ausüben. Also ich habe in meiner Bewerbungsrede Willy Brandt zitierend ein bisschen verändernd gesagt, mehr Solidarität wagen.
Mehr Solidarität wagen, mehr Nachwuchsförderung und mehr tun nicht nur für den Film, sondern auch für den Standortfaktor Kino. Das sind die großen Ambitionen von Mattes.
Man muss sozusagen auch den Ort des Kinos wieder stärken. Und das ist natürlich auch eine politische Aufgabe. So breit sind da meine Schultern nicht. Ich kann ja da auch nur anregen und werde aber mit Frau Grütters darüber intensiv zu sprechen haben, was die Politik auch mittels Kohle irgendwie leisten kann. Es ist ja oft auch eine Frage von Geld.
Eine Veränderung wird es in diesem Jahr auch schon bei der Preisverleihung an sich zu spüren geben. Die Lola 2019 hat sich auf die Fahnen geschrieben, nachhaltig zu werden und am Ende der Veranstaltung eine klimaneutrale Bilanz ziehen zu können. Ein Versuch, der aus PR-Sicht auf jeden Fall Aufmerksamkeit generiert.
Das ist ein Thema, was so wirklich angesagt ist in der Gesellschaft, und zwar unabhängig davon, dass durch so eine ikonografische Figur wie Greta jetzt irgendwie auch Leute darüber reden, die vorher nicht im Traum daran gedacht haben, irgendwie sich Gedanken darüber zu machen. Jeder Einzelne von uns sollte sich Gedanken darüber machen, wie man da sich etwas verantwortungsbewusster verhalten kann.
Konkret wird an einem umweltfreundlichen Mobilitätskonzept gearbeitet. Anreise mit der Bahn, Shuttle-Service mit Hybridautos, Ökostrom, Reduzierung des Strombedarfs und vor allem, für alle Gäste sichtbar, eine Umstellung des Caterings. Kein Einweggeschirr, keine Plastikstrohhalme, ein regional und saisonales Speisenangebot, vegan, vegetarisch. Also keine traditionelle Currywurst, was vermutlich unter den geladenen Gästen für mehr Gesprächsstoff sorgen wird als die Preisverleihung an sich. Andreas Dresen jedenfalls hat schon einen Notfallplan.
Ernsthaft?
Oh Gott, da muss ich mir was mitbringen. Scheiße.
Och.
Die Lola, der Deutsche Filmpreis, wird am Freitag in Berlin verliehen. Gewinner und Analysen zur Veranstaltung hören Sie dann nächsten Samstag bei uns im Programm. Seit seinem Debütfilm Eine Hochzeit und andere Kuriositäten gehört der polnische Filmemacher Wojciech Smarzowski in seinem Heimatland zu den erfolgreichsten und vor allem zu den kontroversesten Filmemachern. Kaum ein Film von ihm, der nicht in den Medien heftig debattiert wird. Erst im Vorjahr erreichte sein Film Klerus über den Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche über 5 Millionen Kinozuschauer, und auch wir haben darüber damals berichtet. Zurzeit ist Smarzowski in Berlin beim Filmfestival Film Polska, dem größten Festival des polnischsprachigen Films außerhalb Polens, widmet man ihm derzeit eine Hommage. Jörg Taschmann traf ihn zum Interview und stellt sein hierzulande leider viel zu unbekanntes Werk vor, darunter seinen 2016 entstandenen Spielfilm Wołyń, der jetzt in Deutschland unter dem Titel Sommer 1943 das Ende der Unschuld auf DVD und Blu-ray erschienen ist.
Daję im prezencie porządne auto, żebyście na tę podróż mogli szybko dojechać.
Mit der bitterbösen Groteske, Eine Hochzeit und andere Kuriositäten machte Wojciech Smarzowski 2004 auf sich aufmerksam. Dort verheiratet ein Neureicher seine bereits schwangere Tochter. Den Bräutigam hat er mit einem deutschen Sportwagen als Hochzeitsgeschenk geködert. Den Wodka lässt er billig aus der Slowakei kommen. Schon mit diesem Debütfilm, der 2008 sogar in die deutschen Kinos kam, knüpfte Smarzowski an die Tradition des polnischen Autorenkinos an und zielte doch auf ein großes Publikum. Seitdem hat er es mit einem halben Dutzend Spielfilmen verstanden, zu polarisieren, zu unterhalten und zu verstören. Möchte er mit seinen Filmen gesellschaftliche Debatten auslösen?
Bisher habe ich die Frage immer so beantwortet, dass ich nichts gegen einen Film habe, der amüsiert. Aber ich als Smarzowski habe eine Vereinbarung mit dem Regisseur Smarzowski getroffen, dass ich Filme machen möchte, die zu Diskussionen anregen. Und mir wird immer mehr klar, dass mich nur noch ein Kino interessiert, das emotional und intellektuell ist und Probleme aufgreift. Sonst lohnt es sich nicht, die Kamera aus dem Auto zu holen.
Nach erfolgreichen Filmen über einen alkoholsüchtigen Schriftsteller und Warschauer Polizisten betrat Smarzowski 2011 mit Rosa historisches Neuland, als er auf die Rolle der Masuren nach Kriegsende 1945 einging. Für Polen und Russen galten sie als Deutsche und wurden verfolgt, vergewaltigt und deportiert oder zwangspolonisiert. Schonungslos thematisierte dieser herausragende Film das Leid der Zivilbevölkerung im Nachkriegschaos. Noch erschütternder und brutaler ist jedoch sein Spielfilm Wołyń aus dem Jahr 2016, der nun auch in Deutschland unter dem viel zu banalen Titel Sommer 1943 das Ende der Unschuld als DVD-Premiere erschienen ist.
Dort geht es um die Massaker von ukrainischen Nationalisten an der polnischen Zivilbevölkerung in Wolynien, einem Gebiet, das mehrheitlich von Ukrainern bewohnt war, aber nach dem Ersten Weltkrieg hauptsächlich zu Polen gehörte.
Sie haben uns nachts angegriffen. Sie umringten das Dorf. Zuerst die Banderisten, gefolgt von den Ukrainern.
Die erst 17-jährige Polin Zosia wird noch im Frühjahr 1939 mit dem Witwer Maciej, dem reichen und wesentlich älteren polnischen Ortsvorsteher, zwangsverheiratet, obwohl sie Pietro, einen gleichaltrigen ukrainischen Jungen, liebt. Episch und ausladend beginnt Wojciech Smarzowski seinen Film mit einer Hochzeit zwischen Zosias Schwester und ihrem ukrainischen Ehemann. Durchaus mit einer gewissen Opulenz erinnert diese vielschichtige Eingangssequenz an Michael Ciminos »Die durch die Hölle gehen«. Das war vom polnischen Filmemacher durchaus beabsichtigt.
An den Film von Cimino habe ich gedacht. In einer ersten Version des Drehbuchs sollte die Hochzeit in eine Jagdszene münden, mit einem Schwein, das wie eine Art Lockvogel aufgehängt wird. Aus finanziellen Gründen musste ich auf diese Szene verzichten. Der Film hat dadurch nichts eingebüßt, aber das Augenzwinkern ist leider verloren gegangen.
Taki oko do widza.
Zosia überlebt mit ihrem eigenen Sohn ein Massaker nach dem anderen, auch die Repressalien der Polen an den Ukrainern. Das ist beklemmend, erschütternd, oft nicht mehr zu ertragen und am Ende flüchtet sich Smarzowski in einen surrealen, magischen Realismus. Filmisch, darstellerisch und ästhetisch ist ihm ein beeindruckendes und höchst sehenswertes Werk gelungen. Politisch lässt sich der Film nicht vereinnahmen, der sich um Differenziertheit bemüht. In der Ukraine ist Sommer 1943, das Ende der Unschuld, übrigens bis heute offiziell verboten. Das wurmt Wojciech Smarzowski immer noch.
Für mich war das eine Niederlage, denn ich glaubte wirklich daran, dass der Film eher eine Brücke baut und keine neuen Mauern errichtet. Leider gelang es uns nicht, den Film in der Ukraine zu zeigen, nicht einmal in den polnischen Kulturinstituten. Auch dort wurden die Vorführungen abgesagt. In Polen leben aber fast 1 Million Ukrainer. Und seitdem der Film auf DVD erschienen ist, können ihn auch Ukrainer sehen.
Im Vorjahr gelang Wojciech Smarzowski dann in Polen mit seinem neuen Film Klerus sein bisher größter Coup. 5,3 Millionen Polen sahen korrupte, hedonistische, kirchliche Würdenträger, die sich bereichern, aber auch pädophile Priester, die von den Kirchenoberen nicht verfolgt werden. Der Film setzt auf diese typische Mischung aus Humor und Grauen, die viele Werke dieses so einmaligen Filmemachers auszeichnet. Warum der Mann noch nie in Cannes, Venedig oder Berlin mit seinen Filmen im Wettbewerb vertreten war, ist kaum nachvollziehbar. Wahrscheinlich ist sein Kino, obwohl es dermaßen aneckt und verstört, einfach kommerziell zu erfolgreich.
Jörg Taschmann über das Kino des Wojciech Smarzowski, derzeit zu erleben in Berlin beim Film Polska Film Festival. Ausgewählte Werke des Festivals sind dann später auch noch in Leipzig zu sehen. Vor 40 Jahren kam ein Kinofilm heraus, der die Filmgeschichte massiv prägen sollte. Damals, also 1979, hätte man das von Stalker des russischen Regisseurs Andrei Tarkovsky vielleicht nicht auf Anhieb gedacht. Aber heute heißt es, dass Stalker nicht nur ein großartiger Film sei, sondern dass seinetwegen das Kino erfunden wurde. An diesem Wochenende findet sogar zum Jahrestag der Premiere des Films in Cannes, in Berlin, ein Symposium mit dem Titel Stalker, Film und Ausnahmezustand statt. Und das ist Grund genug für uns, das Phänomen Stalker mal genauer unter die Lupe zu nehmen. Und aus der gefährlichen Ausnahmezustandszone bei mir im Studio ist jetzt Anke Lewicke. Hallo.
Hallo, lieber Patrick.
Eigentlich trifft es der Titel Ausnahmezustand des Symposiums schon recht gut, denn nicht nur die Handlung von Stalker skizziert hier einen großen Ausnahmezustand, auch der Kinobesuch selbst versetzt einen in so einen extremen Zustand und das immer wieder.
Ja, das ist schon interessant. Ich meine, erstmal ist es vielleicht so, dass der Film so die Lust am Bild, an der Bildsprache weckt. Also, dass das natürlich ein unheimlich offenes Werk ist, was für viele Interpretationen einlädt. Und ich habe mir jetzt nochmal so Kritiken heute Morgen durchgelesen, die in Cannes dann direkt geschrieben wurden. Da wird erstmal berichtet, dass es während des Films, gerade als diese drei Männer in diese Zone vorgehen wollten, Stromausfall gab wegen dem Streik, auch schon damals. damals immer Streik in Frankreich. Und das ist natürlich schon eine gute Ruhepause gewesen, weil diese mysteriöse Handlung, was wollen diese drei Männer da in der Zone, da konnte man schon nachdenken. Und wenn man so die Kritiken liest, das ist schon spannend. Natürlich wird immer die Nähe zu Dostojewski aufgezeigt. Die Suche nach Erlösung, die in dem Film drinsteckt. Natürlich der sakrale Blick von Tarkowski, also der Telefonmast zu Beginn der Zone, der wie ein Kreuz aussieht. Aber ich denke eigentlich, man kommt gar nicht weiter, wenn man den Film nur versucht zu interpretieren. Ich glaube, viel spannender ist es eigentlich zu erzählen, ja, dieses Seherlebnis, was man im Kino hatte. Und vielleicht ist es auch deshalb so spannend, weil der Film ja auch ein bisschen dem Wesen des Kinos entspricht. Also wir haben diese Figur des Stalker, des Kundschafters, der sich in dem Ort auskennt. Das ist ja auch ein bisschen wie der Regisseur. Und dieser Regisseur, der Stalker, nimmt uns eben mit in diese Zone und eben diese zwei Männer auch, die dann ja auch die Kunst und die Wissenschaft vertreten. Und diese Zone selbst, ich würde jetzt gar nicht sagen, es ist eine Projektionsfläche wie die Leinwand, sondern das ist eher ein Projektionsraum, wo wir ganz viele Ängste, Wünsche reintransportieren, weil es geht ja auch darum, dass man diesen Raum finden will, wo dann der Wunsch, ein Wunsch in Erfüllung geht. Und ja, das finde ich eben, der Film, das hört sich so pathetisch an, der löst nicht nur Denkprozesse aus, sondern auch regelrechte Seinsprozesse. Also man ist mit dem Film im Kino.
Es ist eigentlich ganz gut, dass wir weg von der klassischen Interpretation gehen, weil ganz große Denker sich dem schon angenähert haben. Ich glaube, es gibt sogar eine hegelianische Deutung dieses Films. Also so weit wollen wir gar nicht gehen. Das ist was für unsere Kollegen vom Sonntag, von Sein und Streit. Aber wenn wir bei dem Kinoerlebnis bleiben, dann müssen wir bei Tarkowski immer darüber sprechen, wie wir Zeit empfinden. Weil ich glaube, das war jemand, der sich einfach am Zeitgefühl im Kino abgearbeitet hat. Und da gibt es eine sehr bekannte Szene, die häufig zitiert wird in Stalker. Das ist der Moment, wenn diese drei Männer diese schweren Kontrollen überwunden haben. Sie wurden beschossen, alles Mögliche ist da passiert, obwohl so viel eigentlich nicht passiert. Trotzdem passieren viele Dinge. Jetzt sitzen die drei auf einer Draisine, die sie dann in das Sperrgebiet in der Zone fährt. Und es ist eine Szene, die so häufig bei Tarkowski minutenlang geht. Und die Kamera zeigt zunächst ja nur die Hinterköpfe eigentlich dieser Männer. Das ist ja das Spannende, weil man würde ja meinen, er erlaubt uns jetzt einen Blick in die Gesichter, dass wir sehen, was diese beschwerliche Reise bei ihnen auslöst. Aber es ist schon der Wahnsinn, wie die Kamera quasi mit den Männern auf dieser Draisine sitzt. Und die Landschaft, die sehen wir später, aber irgendwie ist sie dann doch nicht so zentral. Oh, das Spannende ist, erst wenn wir ein Gesicht im Kino sehen, können wir ja deuten, was diese Männer fühlen. Aber hier sehen wir nur die Hinterköpfe. Also das sind so Enigmen, das sind Menschen, die man nicht mehr fassen kann. Das sind nicht mehr die drei Männer. Die lösen sich ja irgendwie auf, je näher sie dem Zentrum dieser ganzen Zone kommen.
Ja, aber es ist doch auch eine Kamerafahrt, die unheimlich viele Assoziationen erstmal freisetzt. Also natürlich wegen der Schiene, wegen dieser Natur. Natürlich muss man an Konzentrationslager denken. Natürlich muss man aber auch an Europa und zwei Weltkriege denken, weil das Ganze ist ja in diesen Ruinen und diese leeren Fabriken und die Natur holt sich ja die Zivilisation zurück. Und es gibt aber auch eine unglaubliche Stille, die immer wieder beschrieben wird, die auf die man auch immer aufmerksam gemacht wird. Wir Menschen sind eigentlich nicht mehr da, aber unsere Spuren sind immer noch da. Es ist ja eigentlich eine Natur, die gekennzeichnet ist von der Geschichte, die von den Menschen gemacht wurde. Aber sie kriegt wieder was Ursprüngliches und vielleicht suchen die Männer auch wieder das Ursprüngliche. Und was ich bei Tarkowski so großartig finde, natürlich diese langen Kamerafahrten, aber es gibt auch so eine Einfachheit immer. Also der hat eine Kadrierung, die man gar nicht merkt. Also das Bild, es gibt keinen Bildrand. Man meint immer, das große Ganze zu spüren. Und deshalb öffnet sich der Film, glaube ich, auch für immer viele metaphysische Fragen, aber eben auch für einen metaphysischen Seinszustand im Kino.
Aber wenn wir sagen, dass gerade dieser Film so unfassbar prägend war, eben auch für Kollegen und Regisseure, die noch gar nicht geboren waren oder erst den Film später gesehen haben, was ist es an Stalker, das Regisseure immer noch begeistert?
Ja, ich glaube, es ist vor allen Dingen auch eine Haltung zum Kino. Und vielleicht kann man das Ganze mal auf so eine pragmatische Ebene auch holen. Ich meine, Tarkowski hat in der Sowjetunion, in Russland, der Film wurde von Mosfilm produziert, natürlich immer wieder für seine Visionen kämpfen müssen. Und das ist auch bekannt. Und natürlich kann man das dann auch so lesen, das ist einfach eine Power, die auch einem Regisseur vielleicht einfach helfen können, der irgendwie hier mit unserer Förderung zu tun hat oder der in Amerika mit Studiokämpfen zu tun hat. Also so kann man das sehen. Und natürlich ist es einer der Regisseure, die ihre Welt Weltsicht eben immer in die Bilder reingegeben haben, aber in einer unheimlichen Offenheit. Deshalb kann man gar nicht sagen, visuell kann man Tarkowski schwer zitieren, aber man kann so seine Haltung immer wieder finden. Da komme ich zum Beispiel auf Abbas Kiarostami, der, wenn man jetzt nochmal in die Geschichte von Stalker reingeht, am Ende kann ja der Stalker nicht in diesen Raum reingehen. Und das ist ja sozusagen auch, der Regisseur gibt den letzten Blick uns frei. Darüber hat aber auch Abbas Kiarostami immer wieder geredet. Also, dass wir sozusagen als Zuschauer auf den Regiestuhl gehen. Also, man kann dann so ganz auch das thailändische Kino, Veracetakul, also dieses Spirituelle, sich einfach einzulassen auf eine Landschaft. Also, da kann man irgendwie Parallelen filmen, aber es gibt nichts, wo man sagen kann, man kann ihn eigentlich visuell ganz schlecht zitieren, Tarkowski, weil da fehlt dann immer noch was.
40 Jahre Stalker und wir haben gemerkt, das Mysterium will nicht abebben. Man findet immer was Neues, man findet immer einen neuen Zugang. Nicht nur wir, auch Regiestudenten und große Regisseure, aber Anke Lewicka hat es mit mir versucht, irgendwie diesen Film nochmal zu ergründen zum 40. Jahrestag von Stalker von Andrei Tarkowski. Vielen Dank. Ihr Debüt gab sie 1959 an der Seite von Freddie Quinn im Film Freddy unter den Sternen. Noch ganz Opas altes Kino, doch die Karriere von Hannelore Elsner, 1942 geboren, hatte viele Phasen. Von der gut beschäftigten Schauspielerin im neuen deutschen Film über die TV-Kommissarin und dann der Rückkehr ins Kino nach ihrem fulminanten Comeback im Jahre 2000. Hartwig Tegeler begibt sich in seiner Top 5 auf die Suche nach dem Geheimnis der Aura der Hannelore Elsner.
Würden Sie jetzt den Film starten?
Das ist schwer in meinem Beruf, sich zu öffnen. Also ich öffne mich ja sowieso dauernd, aber ich behaupte ja, dass ich durch meine Rollen alles von mir erzähle. Alles, ja. Ich brauche aber auch diesen Trick, weil sonst leert man sich aus, habe ich das Gefühl.
Lust auf einen Film?
Platz 5. Die endlose Nacht von Will Tremper, 1963.
Zu den Tönen des Saxophons und unter den Blicken der beiden Hallodris, die sie im Flughafen Tempelhof anglotzen, schreitet sie im kleinen Schwarzen mit übergehängtem Mantel und Schminkkoffer in der Hand, den anderen Arm rhythmisch schwingend die paar Stufen der Treppe herunter, lächelt, wohl wissend, dass die beiden sie, wie wir eben auch, die ganze Zeit anschauten. Lächelt in einer betörenden Mischung aus Sinnlichkeit und Ironie. Hannelore Elsners erster Auftritt in Die endlose Nacht. Eine Erscheinung. Eine Nacht auf dem Berliner Flughafen Tempelhof. Nebel. Alle Flüge fallen aus.
Sagen Sie mal, fliegen die heute wirklich nicht? Ist wirklich Nebel?
Was haben Sie nicht gewusst?
Ich war festgebucht für München. Was wird denn jetzt, wenn Sie nicht fliegen?
Die junge Elsner spielt das junge Starlet, das in dieser Nacht ohne Geld, ohne Hotelzimmer auf dem Flughafen gestrandet ist. Als sie am Ende mit den beiden Typen an der Treppe mitgehen muss, hat das düstere Aspekte, aber dieses erste Bild einer wunderbaren Schönheit und Sinnlichkeit steht. Es ist nicht mehr aus unserem Kopf zu kriegen. Das Geheimnis dieser Ausstrahlung adelte mitunter auch banale, läppische Filme.
Platz 4.
Wie diese DEFA-Verfilmung der Eichendorff-Novelle.
Aus dem Leben eines Taugenichts von Celino Bleiweiß, 1973.
Hannelore Elsner als Gräfin, die in ihrer Kutsche auf den wandernden Taugenichts, gespielt vom US-Sänger Dean Reed, trifft.
Was bist du für ein seltsamer Vogel?
Der Taugenichts, euer Gnaden. So werde ich gerufen.
Die Gräfin lächelt nur, kichert mit ihrer Freundin. Aber damit betört Hannelore Elsner einmal wieder alle, nicht nur den Taugenichts.
Ich finde ihn komisch. Wollen wir ihn mitnehmen?
Als erster Westfilmstar, seit dem Mauerbau übrigens, spielte sie in einer DEFA-Produktion. Retten konnte sie den Film nicht, aber in den Szenen, in denen sie zu sehen war, verzaubern.
Platz 3. Berlinger von Alf Brustelin und Bernhard Sinkel, 1975.
Du verkaufst deine Leute, wie du mich verkaufst. Und ich habe geglaubt, wir beide zusammen,
sagt Maria und lässt den Außenseiter Berlinger, Martin Benrath spielt ihn, allein zurück.
Ich verschwinde.
Das neue deutsche Kino der 1970er Jahre fing an, spannend zu erzählen mit Berlinger. Und dass die Bilder Lebendigkeit bekamen, ja, eben Sinnlichkeit, das verdankten sie auch der Aura von Hannelore Elsner, der vielleicht nicht das breiteste schauspielerische Spektrum zur Verfügung stand, die aber mit ihrer Präsenz auf der Leinwand fast alles wettmachte. Gnade. Manchmal auch Falle, aber wir hatten damit immer Glück.
Ich sitze da, hab das Ersehen in der Hand.
Platz 2, Die Unberührbare von Oskar Röhler, 2000.
Ich bring mich jetzt um, ich lege auf. Kannst du einfach so weiterleben?
Ich weiß nicht.
Dann bringen die doch auch um.
In den 1980er und 90er Jahren spielte Elsner fast nur Fernsehen. Doch dann, das Jahr 2000. Mit dem fiktiven Porträt von Regisseur Oskar Röhlers Mutter schafft Hannelore Elsner ein Bild von schlafwandlerischer Intensität, das einer alternden, immer verzweifelteren Frau, verblühende Schönheit, einer Schriftstellerin, die nur von ihrem Nachruhm lebt. Noch nie war Hannelore Elsner so hässlich zu sehen in einem Film. Das Schwarz-Weiß von Die Unberührbare unterstreicht die harten Brüche, die sich wiederfinden in den Falten im Gesicht dieser Schauspielerin, die sich hier so entblößt zeigt wie selten zuvor. Eine komplexe Kinofigur, die widerlich ist, unangenehm, selbstverliebt, unwiderstehlich. Das Jahr 2000, wie gesagt, das Jahr eines wahrhaft großen Comebacks.
Platz 1, Kirschblüten Hanami von Doris Dörrie, 2008.
Auch wenn sie bald im Film sterben wird, bevor sie mit ihrem Mann auf die große Reise gehen kann, strahlt sie.
Ich wollte immer mit ihm zusammen nach Japan fahren. Einmal den Fuji sehen, die Kirschblüte mit ihm.
Die Elsner als alte, melancholische Frau, Trudi, die über ihren Tod hinaus für ihren Mann gegenwärtig ist. Als Rudi, tief berührend, Elmar Wepper, dann nach Japan fährt, sich vor dem Fuji an einem See in Trudis Kleidung hüllt, taucht sie auf, die tote Trudi tanzt mit ihm eine letzte Vereinigung. Unfassbar. Sie hat hier, in Doris Dörries Kirschblütenfilm, tatsächlich nichts verloren von ihrer Ausstrahlung. Von damals, vor 45 Jahren, als sie in Die endlose Nacht auf der Leinwand erschien.
Unsere letzte Verbeugung vor der großen, diese Woche verstorbenen Hannelore Elsner. Die Top 5 zum Nachhören finden Sie im Netz unter deutschlandfunkkultur.de und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nach den 16 Uhr Nachrichten erfahren Sie bei den Kollegen der Echtzeit dann, was im Jahr 2019 einen Mann ausmacht. Viel Spaß dabei wünscht Patrick Wilinski.